Herzlich willkommen zu Trotzdem ist der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotzdem ist dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz MS, der Podcast. Wir sprechen heute über das Thema PPMS. Das ist eine der möglichen Verlaufsformen bei Multipler Sklerose. Und wir sprechen über die Besonderheiten, die eben diese Verlaufsform ausmachen und auch darüber, warum es wichtig ist, seine eigene Verlaufsform zu kennen und welche Bedeutung das dann auch für die Therapiewahl bzw. den Alltag mit der Erkrankung haben kann. Und dazu begrüße ich heute zwei Gästinnen bei mir im Podcast. Das sind Heike und Katrin. Beide leben mit der Diagnose PPMS und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Wir starten wie immer ein bisschen gemein mit unseren spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, ihr bekommt zwei Begriffe von uns, beziehungsweise von mir, und wählt dann einen der beiden aus, der euch mehr zusagt. Ich würde sagen, wir machen das abwechselnd. Und Katrin, hier kommen deine ersten beiden Begriffe.
Alles klar.
Einzelkämpferin oder stark im Team?
Beides.
Das geht gut los. Heike, Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Katrin, jetzt erst recht oder lieber vorsichtig bedacht?
Jetzt erst recht.
Heike, gut organisiert oder lieber improvisiert?
Gut organisiert. Mhm.
Katrin, altbekannte Wege oder neues Terrain?
Neues Terrain.
Und Heike nochmal, kleine Schritte oder große Sprünge?
Beides.
Ist dir zugestanden. Wenn Katrin das einmal darf, darfst du das auch. Ja, cool. Danke euch. Wollt ihr euch einmal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen? Einfach nur ein paar kurze Sätze zu euch, wer ihr seid. Und ja, Heike, magst du anfangen?
Ja, also ich bin die Heike, bin 60 Jahre alt, wohne im Rhein-Main-Gebiet. Seit einem Jahr bin ich Erwerbsminderungsrentnerin und habe ein Buch geschrieben in dem Jahr. Ich bin Mutter einer Tochter, Bloggerin bei Trotz MS.
Ja. Super, danke. Und Katrin?
Ja, mein Name ist Katrin, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder im Alter von 22 bis 26, bin seit 2015 schon erwerbsminderungsrentet und habe früher für einen großen Fußballverein gearbeitet und ja, jetzt geht's irgendwie anders weiter.
Super, danke euch beiden. Ich habe es in der Einleitung ja schon kurz gesagt, ihr habt beide die Diagnose PPMS. Katrin, wie war das bei dir? Wann hast du die Diagnose erhalten und wie geht's dir aktuell damit?
Ja, die PPMS ist ja bei mir erst nach der eigentlichen MS-Diagnose festgestellt worden. Bis 2014 im Dezember ist die MS festgestellt worden und im Sommer 2018 hat man dann tatsächlich die PPMS in Bayern festgestellt. Und ja, mir geht es recht gut noch mit dieser Diagnose. Also ich habe klar einige Einschränkungen, die nicht sichtbar sind. Aber ansonsten geht es mir gut. Und ja, ich versuche einfach, das zu vergessen bzw. das zu akzeptieren. Und dann zu schauen, was für Lösungen es bei neuen Problemen gibt.
Und wie war das bei dir, Heike, mit der Diagnosestellung?
Ja, also mir geht es im Großen und Ganzen auch ganz gut. Wie gesagt, seit einem Jahr bin ich in Rente. Ich habe gelernt, mich auf das Positive im Leben zu fokussieren. Und sonst hätte die MS ja gleich gewonnen. Also habe ich jetzt Zeit für mich und in der Zeit habe ich zum Beispiel die Leitung einer Selbsthilfegruppe übernommen oder das Buch geschrieben. Also von daher geht es mir eigentlich sehr gut.
Das ist schon mal schön zu hören. Katrin, die Abkürzung PPMS steht ja für primär progrediente Multiple Sklerose. Kannst du einmal kurz für die ZuhörerInnen, die den Begriff vielleicht bis gerade noch nie gehört haben, erklären, was das bedeutet und wo genau der Unterschied ist zur anderen Verlaufsform?
Bei der PPMS ist es direkt von vornherein schubfrei. Und diese Form schreitet immer weiter voran. Das heißt also, man kann keine Verbesserung mehr erzielen. Das, was geschädigt ist, bleibt auch geschädigt, wird mit der Zeit immer schlechter. Wobei es da ganz unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen gibt. Der eine hat einen sehr schnellen Fortschreiten der PPMS und andere, so wie ich, sag ich mal jetzt relativ langsam.
Weißt du, wie viel Prozent die Diagnose PPMS haben, wie viele MS-Betroffene?
Ja, wir haben ja ungefähr 250.000 MS-Erkrankte in Deutschland circa. Und von diesen 250.000 schätzt man so, weil es keine direkten Zahlen gibt, zwischen 10-15% haben davon die PPMS.
Genau, es ist nämlich tatsächlich eher die Minderheit, deswegen ist es auch gar nicht so bekannt.
Auf jeden Fall.
Heike, kannst du uns einen Überblick geben, welche Symptome sehr typisch sind für die PPMS, gerade im Anfangsverlauf und auch welche davon bei dir selbst vielleicht aufgetreten sind, wie da deine Erfahrungen waren?
Ja, die anfänglichen Symptome, das sind einmal der unsichere Gang oder Störungen beim Greifen beziehungsweise beim Sehen auch bei manchen Leuten. Meist tritt alles nach dem 40. Lebensjahr auf. Bei mir selbst waren das die Gangprobleme, die ich hatte. Es sind auch kognitive Probleme, aber die hatte ich damals nicht gesehen. Ich wollte sie ja auch gar nicht sehen und wahrnehmen. Das war so wie Gehirnnebel. Ich habe auf Arbeit zum Beispiel oft vor dem Schrank mit Büromaterial gestanden, habe die Büroklammern gesucht, habe die Büroklammer nicht gesehen oder schleichend immer öfter Hilfe am PC benötigt, aber wollte mir das nicht eingestehen, dass ich kognitive Probleme habe. Das sage ich jetzt im Nachhinein, aber das Hauptsächliche waren die Gangprobleme halt. Okay. Mit den Augen habe ich zum Glück gar nichts gehabt.
Und war das bei dir auch wie bei Katrin, dass es dann noch mal länger gedauert hat, bis dann auch wirklich klar war, es ist die PPMS bei dir, oder war das dann relativ schnell klar?
Ja, also ich bin, wie gesagt, beim Laufen sehr oft gestürzt, war 3-4 Jahre bei Neurologen, beim Orthopäden, beim Hausarzt hier und da gewesen, wurde in die Röhre geschickt. Und der Neurologe hatte gesagt, wenn ich eine Idee habe, wie er mir weiterhelfen kann, soll ich wiederkommen. Und ich habe das zwei Kolleginnen zu verdanken vom Sozialdienst, die mich beiseite genommen haben und gesagt haben, Heike, du musst mal was machen. Aber ich wusste ja auch nicht was. Und so bin ich dann ins nächstbeste Krankenhaus gefahren. Und da hatte man untersucht, warum der Fuß immer kalt ist. Und nach einer Woche hatte man festgestellt, keine Gefäßprobleme, und mich in eine neurologische Klinik geschickt. Und da wurde gleich die PPMS festgestellt. Ich wollte es aber nicht wahrhaben, dass ich PPMS habe, bin von Arzt zu Arzt gerannt, aber leider hat sich das bestätigt. Ich habe PPMS.
Ja. Aber so unterschiedlich kann es laufen. Bei der einen wird die MS diagnostiziert und die PPMS nicht anerkannt, sage ich mal. Und ne, Katrin, du musstest dich da quasi aktiv selber hinterklemmen, dass das erkannt wird, dass es eben diese Form ist, was dann ja auch einfach für die weitere, den weiteren Umgang, die weitere Behandlung total relevant ist. Und bei dir, Heike, war es dann genau andersrum. Da war es eigentlich relativ schnell klar. Aber dann muss eben auch die persönliche Akzeptanz dazukommen, ja. Wie ist das denn bei dir, Katrin? Welche Herausforderungen hast du durch deine Erkrankung im Alltag? Und wie gehst du mit diesen Herausforderungen um?
Ja, Herausforderungen, das ist, gibt es ganz viele. Wenn ich in die Kälte gehe und in die Stadt fahre, dass ich im Endeffekt vorher mich informiere, wo die nächste Toilette da ist, weil durch die Kälte sich die Blase zusammenzieht und dadurch die Inkontinenz zum Problem wird. Mhm. Der Darm ist ein großer Bereich, der mich beeinflusst in meinem Alltagsleben. Da der durch die MS der Darm sehr träge geworden ist, fühlt sich mein Darm im Endeffekt erstmal komplett voll, bis er dann irgendwann vorhat, sich zu entleeren. Und das kann zwischen 5 und 7 Tagen teilweise sein. Und ja, dann hat man immer schon, ja, je nachdem, wenn man weiß, am sechsten Tag, man muss jetzt irgendwo hin, bekommt man ja schon halbwegs am Anfang Panikattacken, weil einem auch schon das ein oder andere Missgeschick in dieser Zeit passiert ist, dass ich zum Arzt gekommen bin oder gehen musste und nur noch reingespurtet bin in die Praxis, hektisch gesucht habe, wo ist die Toilette. Und mein Darm hat sich in dem Moment, wo ich die Toilettenklinke berührt habe, gemeint, zu sich zu entleeren. Und dann steht man dann, auf Deutsch gesagt, recht beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann da. Und ja, klar, man denkt auch dann nicht immer unbedingt dann nochmal Ersatzklamotten mit zu schleppen. Ja, und deswegen muss man da schon immer das relativ stark planen, so dass ich sage, okay, zwischen Tag 5 und 7 nehme ich mir jetzt nicht unbedingt großartige Termine vor. Ansonsten sind die Herausforderungen teilweise, wenn ich mit der Hand schreibe, dass da die rechte Hand recht gefühlslos inzwischen ist, wobei ich jetzt durch einen Spezialisten erfahren habe, dass das eventuell nicht ein MS-Symptom bei mir ist, weil ich auch noch was an der Halswirbelsäule habe. Aber ich habe das versucht, so für mich zu bearbeiten, indem ich einfach versucht habe, das Linksschreiben zu erlernen. Mhm. Damit ich, falls die rechte Hand dann doch mal komplett ausfällt, nach wie vor auch noch mir Einkaufszettel schreiben kann, selbstständig oder unterschreiben. Und ja. Das sind so die kleinen oder größeren Probleme, die man so im Alltag mit sich rumschleppt.
Und Heike, wie ist das bei dir? Welche Veränderungen haben sich bei dir durch die PPMS ergeben und hast du dich mit denen arrangieren können?
Also ähnlich wie bei der Katrin habe ich auch Blasenprobleme und vertrage die Sonne nicht so gut. Zurzeit ist mein Hauptproblem die Fatigue. Also ich muss öfter oder fast jeden Tag eine kleine Mittagspause einlegen. Ich habe eine Gangunsicherheit. Die Kraft lässt langsam nach, also zum Beispiel auch beim Öffnen von Flaschen oder Öffnen von Türen in Geschäften. Manchmal frage ich auch fremde Leute, ob sie mir da helfen können, die Türe zu öffnen. Das ist schon komisch, ja, aber musste ich lernen.
Du hast auch deine Gangprobleme jetzt schon angesprochen und du benutzt ja auch im Alltag einen Gehstock als Hilfsmittel. Was bedeutet das für dich? Ist das für dich auch ein Stück wieder Unabhängigkeit, weil er dir eben bei deinen Gangproblemen hilft? Oder ist es für dich eher ein Bild, was du dann natürlich nach außen auch eher kommunizierst, dass du eben eine Gehhilfe brauchst?
Also der Gehstock gibt mir Sicherheit. Anfangs war es wirklich der Schutz vor anderen Leuten, dass ich da nicht erkannt werde, die Frau ist betrunken, sondern sie hat Gangprobleme. Ich habe das zum Beispiel auch festgestellt bei einer S-Bahn-Station, da saßen viele Leute auf der Treppe und wenn ich dann mit dem Stock hingehe und sage, guten Tag, können Sie mal bitte aufstehen, dass ich mich hier am Geländer festhalten kann und die Treppe hoch, das fällt mir mit Stock wesentlich leichter als ohne Stock. Oder auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass die dann etwas Abstand nehmen und sehen, hier ist ein Stock, hier musst du aufpassen, die Frau fällt sonst hin. Aber inzwischen gibt mir der Stock doch eine gewisse Sicherheit und ich bin sehr froh. Ich bin seitdem auch lange nicht mehr gestürzt. Vorher bin ich sehr oft gestürzt. Bin sehr froh, dass ich diesen Schritt genommen habe, den Gehstock zu akzeptieren.
Du hast es vorhin in deiner Vorstellung gesagt, dass du jetzt vor allen Dingen gerade das letzte Jahr viel Zeit genutzt hast und hast auch gesagt, dass es dir so ein bisschen geholfen hat. Ich weiß gerade deine genaue Formulierung nicht mehr, aber die Dinge auch, die schönen Dinge wiederzusehen. Würdest du sagen, dass die Diagnose an sich auch deine Sichtweise auf das Leben ein bisschen verändert hat?
Auf alle Fälle hat die Diagnose mein Leben verändert und ich bin auch sehr dankbar darum. In meinem Buch habe ich ein Kapitel, Du tust mir leid, und da habe ich die Geschichte beschrieben. Als ich jung war, hatte meine Mutter mit behinderten Kindern gearbeitet. Und ein mehrfach behinderter Junge, der blind war, hat da gesessen und die Sonne schien ins Gesicht. Er hat sich gefreut über den Sonnenschein. Er war so glücklich. Und ich war damals 16 Jahre alt, als meine Mutter erzählt hat. Ich habe gedacht, ja, der arme Junge hat ja nicht viele andere Freuden im Leben. Aber heute denke ich, dass die Freude von dem Jungen sicher wesentlich größer war als meine Freude über den Sonnenschein damals. Ich denke, jeder hat ein bestimmtes Kontingent von Freude und Trauer und nutzt dieses Kontingent unterschiedlich. Also die Wertung ist anders im Leben. So merke ich das jetzt, wenn eine Sache nach der anderen so ein bisschen Probleme bereitet, dass man sich mehr über die anderen Sachen freuen kann, die man noch hat im Leben.
Ich denke auch, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist und auch immer so ein bisschen der positive Aspekt, der dann mit so einer Diagnose einhergehen kann, dass man vielleicht manchmal nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge kriegt. Du hast dein Buch jetzt erwähnt. Magst du uns einmal verraten, wie das heißt, dass unsere ZuhörerInnen das dann auch finden, wenn sie möchten?
Das Buch heißt Auf ins neue Leben mit MS auf neuem Kurs und ich habe verschiedene Autoren zu Wort kommen lassen, also verschiedene Betroffene, Männer und Frauen, verschiedenen Alters. Und jeder hat seine eigene Sichtweise auf das Leben. Und jeder erzählt, was ihm geholfen hat, die Diagnose und das Tief zu überwinden. Und ich denke, das ist eine gute Mischung in dem Buch. Wir wollten eben viele Leute erreichen damit.
Ja, und all die, die trotz MS so ein bisschen verfolgen, werden auch ein paar bekannte Namen lesen, weil du eben auch wirklich einige unserer trotz MS-Blogger hast zu Wort kommen lassen. Katrin, du hattest erzählt, wie es bei dir zur Diagnosestellung PPMS gekommen ist und dass du dich im Vorfeld sehr viel selber informiert hast. Hat das Behandlungsteam dir dann trotzdem noch, dich trotzdem noch darüber aufklären können, welche Besonderheiten diese Diagnose mit sich bringen? Oder war da dann gar nicht mehr so viel Info für dich, von deinem Behandlungsteam zu erfahren?
Nee, also ich bin, wie gesagt, sehr, sehr aufgeklärt schon gewesen, als die Diagnose kam. Und Unterstützung habe ich leider Gottes nie erfahren. Das liegt vielleicht daran, weil ich recht gut informiert im Vorfeld bin. Ich habe mit Ärzten da in der Hinsicht auch öfters mal Probleme, egal zu welchem Arzt ich gehe, dass ich schon meinen Kopf habe und genaue Vorstellungen von dem, was in mir vorgeht und suche dann speziell, wenn ich irgendwie ein neues Symptom habe, dass ich dann direkt gucke, liegt es mit der MS zusammen oder ist es was ganz anderes und gehe dann eigentlich nur noch zum Arzt und frage, bin ich da richtig informiert?
Und wie war das mit der Therapieentscheidung? Also als dann ja die PPMS bei dir festgestellt wurde, ja, gab es ja noch nicht wirklich Therapien für diese Verlaufsform. Wie war das dann mit deinem Behandlungsteam? Welche Lösung habt ihr da besprochen? Und wie war es dann, als es dann eben Therapieoptionen gab? Wie seid ihr dann vorgegangen?
Ja, ich hatte ja 2015 ein Medikament genommen, was im Endeffekt ja überhaupt nicht für meine Form der MS richtig war. Dann hatte ich im Endeffekt ja Glück im Unglück, als 2018 im Sommer mir der Professor dann die PPMS bestätigt hat, war ja wirklich schon genau ein halbes Jahr vorher ein Medikament auf den Markt gekommen, was zugelassen worden ist, was eben halt bei der PPMS eingesetzt werden kann. Direkt bei diesem Gespräch mit dem Professor hat er mich aufgeklärt, um was für ein Präparat es sich handelt, wie es wirkt und dass ich damit eine große Wahrscheinlichkeit habe, das Fortschreiten der PPMS noch etwas zu reduzieren. Mhm. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht viel, wenn man sagt, zwischen 20-25% wird sich die PPMS im besten Falle durch das Präparat verlangsamen. Aber das ist ein Viertel der Geschwindigkeit Und wenn ich das auf 10 Jahre ausrechne, sind es 2,5 Jahre. Und vielleicht bin ich auch das lebende Beispiel, dass es mehr als 25% langsamer werden kann.
Und Heike, wie ist das bei dir? Welche Therapieziele sind dir besonders wichtig? Und bist du da auch mit deinem Behandlungsteam im Gespräch, um die auch ja zu verfolgen?
Ich habe auch vor 2 Jahren eine Infusion erhalten mit einem neuen Medikament. Und der Radiologe war anfangs sehr skeptisch, aber er hatte beim letzten MRT gesagt, die Läsionen sind etwas abgeflaut. Und ich war sehr froh, ich konnte es erst gar nicht fassen. Ansonsten versuche ich sehr viel mit Sport mich und Bewegung mich fit zu halten. Ich versuche auch täglich Denkaufgaben zu erledigen, zum Beispiel Sudoku mache ich sehr gern. Aber das Problem ist, die richtige Relation zwischen den verschiedenen Bereichen zu finden. Und das ist so dieser Balanceakt, was sich auch ständig ändert.
Und hast du Unterstützung dabei? Also sei es jetzt eben dein Behandlungsteam, was vielleicht auch proaktiv Vorschläge liefert, oder Familie, Freunde, die da auch mit dir dranbleiben und Anregungen geben?
Einmal im Jahr fahre ich in eine neurologische Klinik. Da wird alles genau untersucht und es werden Therapieziele festgesteckt und werden dann auch angepasst. Das ist für mich dann immer dieser Cut, wo ich dann sage, aha, so hat sich die MS-Entwicklung entwickelt und so möchte ich weiter dran arbeiten. Ich gehe zur Physiotherapie, ich gehe regelmäßig zur Ergotherapie. Das mache ich erst seit dem letzten Aufenthalt in der Klinik. Das hatte ich vorher lange Jahre nicht gemacht. Mein Partner unterstützt mich, indem wir abends meistens eine Runde nochmal laufen.
Und wie ist das bei dir, Katrin? Hast du auch Anlaufstellen, bei denen du die Unterstützung suchst?
Ja, auf jeden Fall. Aber das, denke ich mal, ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht meint, dieses Paket alleine tragen zu müssen. So wie bei Heike auch sagte, versucht mein Mann, mich in vielen Sachen zu unterstützen. Da gebe ich aber ganz klar an, wann ich diese Unterstützung tatsächlich brauche, damit ich nicht in Watte gepackt werde. Er ist auch eher so derjenige, der mich dann zum Sport so ein bisschen mehr bewegt. Und ansonsten sind es eben halt auch meine Therapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, mit denen ich mich, was körperliche Belange betrifft, abspreche. Und die mir dann auch mal Tipps geben, was ich dann besonders üben kann oder wie ich dann etwas besonders üben kann. Mhm. Und ansonsten Fragen, die so schon mal aufkommen, wende ich mich sehr gerne an das Team von Trotz MS, die immer telefonisch für mich erreichbar sind und die eine super tolle Arbeit machen. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt demnächst ein gutes neues Ärzteteam oder einen guten neuen Neurologen haben werde, weil ich wieder mal wechsle. Da habe ich am Ende des Monats einen Termin. Ich hoffe, dass diese Praxis dann auch eine MS-Nurse hat, die dann auch gegebenenfalls dann mit mir auch noch im Austausch sein wird.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
Dankeschön.
Dass so eintrifft. Wie gehst du denn mit Frustrationsfaktoren um, wenn mal was überhaupt nicht so klappt, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, erstmal wird eine Runde ordentlich gewettert. Im Notfall fliegt auch mal irgendwie ein Kissen mal quer durch den Raum. Ansonsten in ganz extremen Situationen und wenn die Möglichkeit besteht, versuche ich zu meditieren, um runterzukommen. Ja, und ansonsten ist für mich Frustrationsbewältigung auch, dass ich dann alles stehen und liegen lasse, mir meinen Fotoapparat schnappe, raus in die Natur gehe und mich auf kleinste Motive versuche zu konzentrieren, um runterzufahren. Also alles, was Stress ausschalten und sich auf die kleinen Dinge zu fokussieren und die dann im Bild festzuhalten. Das hilft mir dann auch in ganz stressigen Situationen sehr gut.
Okay. Bei Frustrationen versuche ich mich auch immer anders zu fokussieren. mit Absicht, mich auf etwas zu freuen. Ich hatte einen Kurs belegt mit Lach-Yoga und das ist jetzt eine Sache, die mir sehr hilft, indem man versucht zu lachen. Da kommt man auf andere Gedanken. Dann sagt das Gehirn dem Körper, ach, mein Mensch möchte gute Laune haben und das ist eine sehr gute Sache. Es gibt auch ein Lachtelefon, da kann man jederzeit anrufen und da wird man sehr schnell runtergeholt.
Okay. Guter Tipp. Außen nach innen wirken quasi.
Ja, da kann ich der Heike auch nur absolut zustimmen. Das mit dem Lachen, das ist auch eine super Sache. Ich starte oft den Tag direkt damit, wenn ich das Badezimmer betrete, dass ich mein Spiegelbild anlache und um eben halt direkt schon mal positiv in den Tag zu starten.
Und mal in die andere Richtung gefragt, weil ihr gerade schon so schön den Bogen geschlagen habt. Was macht für euch einen guten Tag oder eine gute Phase aus?
Eine gute Phase macht für mich aus, wenn ich einfach das, was ich mir vorgenommen habe, schaffe. Das ist schon mal ein sehr guter Tag. Ja, dass ich die Anforderungen des Tages gut bewältigt habe, mir selber auch ausreichend an Auszeiten gegönnt habe und auf meinen Körper gehört habe, das ist für mich schon ein guter Tag. Und auch wenn nichts Neues, Großartiges passiert, habe ich auch eine super gute Phase.
Bestimmt gibt es dann aber auch Situationen, Katrin hatte das vorhin auch schon mal angedeutet, in denen gerade eben die nahestehenden Familienmitglieder, Freunde einem helfen möchten, einen unterstützen möchten und es vielleicht ein bisschen zu gut meinen und einen dann auch ein bisschen unterschätzen und zu viel Sachen abnehmen wollen. Wie gehst du damit um, Heike? Was sagst du dann und was würdest du auch raten, was man dann kommunizieren soll?
Also ich habe das Glück, mein Partner und meine Tochter, die unterschätzen mich gar nicht. Die, im Gegenteil, sie fordern mich und das finde ich auch sehr gut. Wenn mich jemand unterschätzt, fühle ich mich wie ein Kleinkind. Und ein Kleinkind bettelt ja oft, ich will alleine machen. Und so komme ich mir dann vor. Meine Mutter ist zum Beispiel so, wenn ich sie sehe, sie möchte mich immer unterstützen, sie möchte mich halten. Und ich sage ihr dann auch, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich versuche das lieber allein zu machen. Also es kommt immer darauf an, wer mich unterschätzt, aber die nächsten Angehörigen wissen das und die machen das nicht.
Aber auf jeden Fall der Tipp, ist offen zu kommunizieren, wenn es einem gerade einfach zu viel ist.
Auf alle Fälle, die Leute meinen es nicht böse, sie wollen alles geben. Meine Mutter kann selber nicht mehr, aber will das Letzte geben für mich, aber ich muss es ihr auch sagen.
Ich finde immer, den Leuten klar zu machen, dass sie fragen, ob sie helfen können und nicht von sich aus immer direkt aktiv werden. Komme ich selber nicht in die Situation, immer den Leuten zu sagen, stopp, nein. Weil so wie Heike das sagt, das ist ein bisschen demotivierend, wenn die Leute immer direkt einem alles aus der Hand nehmen. Mhm.
Und wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Was ich von euch beiden aber gerne noch wissen würde, ist, was ihr Menschen mit auf den Weg geben würdet, die die Diagnose PPMS vielleicht gerade ganz frisch bekommen haben oder gerade noch in so einer Zwischenphase sind, wo vielleicht die Vermutung im Raum steht, aber noch nicht die Bestätigung am Ende da ist. Habt ihr da irgendwas, was ihr sagen würdet, das möchte ich weitergeben?
Da ich ja selber auch eben halt viele Sachen durchgemacht habe, von der Diagnose zufällig von MS, denke ich mir mal, ist es erstmal ganz normal, dass, so wie ich, jemand ins Loch fällt. Und ich habe mir damals Zeit genommen, um langsam aus diesem Loch wieder herauszukrabbeln und habe mir professionelle Hilfe gesucht, habe 2 Jahre mit einer Psychologin die Krankheitsverarbeitung mit durchgemacht und mir hilft es oder hat es vor allem immer geholfen, sehr offen darüber zu sprechen, weil ich es einfach immer schade finde, wenn beeinträchtigte Menschen erwarten, dass andere sie verstehen. Mhm. Die Kommunikation fehlt einfach in so vielen Situationen, weil jeder was von dem anderen erwartet. Und das versuche ich in meinem privaten Umfeld zu vermeiden, indem ich eben alles direkt auf den Tisch knall.
Und Heike, wie ist das bei dir? Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben wollen oder dir wünschen, was die Leute verstehen, wenn es um das Thema PPMS geht?
Unsichtbare Symptome gibt es sehr viel bei der MS. Sie können den Menschen sehr belasten. Zum Beispiel kann man unfreundlich wirken, weil man Schmerzen hat. Ansonsten sollte keiner versuchen, anderen seine Meinung überzustülpen. Jeder sieht den anderen so, wie er es aus seiner Sicht tut. Und er kann gar nicht wissen, wie derjenige sich fühlt. Ob er sich gut fühlt, ob er sich schlecht fühlt.
Geht also auch auf jeden Fall in die Richtung offene Kommunikation.
Ja, auf alle Fälle.
Katrin, gerne.
Und wohlwollende offene Kommunikation. Mhm.
Ja, ich denke mir, genau das ist ja, wie ich vorhin auch schon sagte, mit der Kommunikation. Wenn du Fragen hast, stell sie. Ich entscheide immer, ob ich dann darauf eine Antwort geben möchte. Wenn es mir zu persönlich ist oder wenn ich an dem Tag vielleicht selber nicht gut drauf bin, dann sage ich den Leuten dann auch, nein, jetzt heute nicht. Aber wichtig ist, dass von mir, von meiner Seite her signalisiert wird, dass ich bereit bin, Fragen zu beantworten und so dann eben halt auch vielen die Hemmschwelle nehme.
Ja. Mit dieser Problematik bin ich ja von klein auf aufgewachsen. Mir fehlt ja der rechte Unterarm und ich habe das ja schon immer gehabt, dass die Leute gucken. Und es kommt immer darauf an, wie ich auch gerade drauf bin und wie die Leute drauf sind. Also manchmal habe ich keine Lust, da gebe ich auch mal irgendwo eine schnippische Antwort.
Ja, also so ein bisschen Zusammenspiel aus wer und wie. Und aber auch ganz klar natürlich, ihr habt es gerade beide gesagt, auch wie man sich selbst in dem Moment fühlt. Also ne, manchmal möchte man drüber reden, manchmal hat man keine Lust und das ist absolut auch in Ordnung. Und auch diese Grenze darf man dann ziehen und sagen, heute nicht oder dieses Thema nicht. Aber grundsätzlich eben diese Bereitschaft zu kommunizieren von beiden Seiten und nicht einen Bogen drumherum zu machen und sich eben gehemmt zu fühlen und sich nicht zu trauen, ein Thema anzusprechen.
Ja.
Ja, ja, jetzt sind wir wirklich schon am Ende. Und dann kommen, wer unsere Folgen hört, der weiß es, nochmal unsere Sätze, die vervollständigt werden dürfen. Auch da würde ich sagen, gehen wir wieder abwechselnd vor und ich würde wieder bei dir anfangen, Katrin.
Okay.
Der erste Satz lautet, mich motiviert immer wieder.
Mich motiviert immer wieder meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, diese auch, der Willen, diese auch tatsächlich zu erreichen.
Mhm. Heike, das würde ich meinem früheren Ich gerne sagen können.
Warum hast du damals nicht mehr auf dich geachtet, sondern auf die Umwelt?
Katrin, ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen ohne...
So dumm, wie sich das anhört, ohne MS, weil für mich es ein Gewinn war, weil ich ansonsten wahrscheinlich im Burnout gelandet werde.
Mhm. Heike, die Kampagne Trotz MS bedeutet für mich?
Sehr viel, weil ich da gelernt habe, mit meiner Krankheit umzugehen.
Katrin, ich bleibe ich trotz MS, weil...
Weil die Erkrankung ja mein Ich nicht verändert hat oder weggelöscht hat, sondern ich bin nach wie vor ich. Und das wird immer so bleiben und das ist gut und damit kann ich glücklich sein.
Und Heike, der gleiche Satz auch für dich. Ich bleibe ich trotz MS, weil...
Ich immer noch der Mensch bin. Ich muss an Hermann Hesse denken, das Gedicht Stufen. Wir gehen Stufe von Stufe durchs Leben und durchschreiten eine Grenze nach der anderen. Es verändert sich alles bis zur letzten Lebensstunde und ich bin immer noch ich.
Danke euch beiden für eure Zeit, für eure Antworten, für eure Erfahrungen und euer Leben mit PPMS, was ihr heute ein Stück weit mit uns geteilt habt und heute eben Lust hatte, darüber zu reden. Dafür sind wir sehr dankbar.
Danke.
Ich glaube, das waren nochmal wirklich viele Infos zu dieser Verlaufsform, die eben nur eine von mehreren ist bei MS und die unbekanntere. Und ich hoffe, damit konnten wir heute ein bisschen aufräumen, dass wir da ein bisschen informiert haben. Und ja, wenn ihr da noch mehr nachlesen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Website vorbei, auf www.trotz-ms.de. Da gibt's eben auch Artikel gezielt zu dem Thema. Wir haben die Blogbeiträge von Heike, die man da auch nachlesen kann. Und auch Katrin schreibt für uns, müssen wir an dieser Stelle einmal hinzufügen. Allerdings sind ihre Beiträge im geschlossenen Bereich auf der Website zu finden. Also die könnt ihr nur lesen, wenn ihr eine Therapie von Roche erhaltet. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall auch einmal vorbeizuschauen. Wenn es konkrete Fragen gibt, Katrin hat ihn kurz erwähnt, unseren Telefonservice, mein Service, da kann man natürlich auch anrufen und sich informieren. Das ist für jeden kostenlos möglich. Und damit sind wir auch am Ende. Wie gesagt, vielen Dank euch beiden.
Gerne.
Und ich wünsche euch alles Gute und ja.
Danke.
Bleibt gesund.
Ja, schön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, dem schließe ich mich an.
Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.